die A hat uns ein bisschen das Zuhause genommen und da bin ich so ein bisschen manchmal böse. Aber eigentlich ist sie sehr, sehr schön. Es kommt ganz viel zurück. Ja, und zugleich bleibt Arbeit und bleibt auch Sorge. Mhm. Weil natürlich klar ist, es gibt nie hundertprozentigen Schutz. Und wer so etwas mitgemacht hat, ganz oft mag Regen nicht mehr so gerne.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
5 Jahre ist es her, die Flut, die das Ahrtal für immer verändert hat. Häuser wurden zerstört, Existenzen ausgelöscht, 135 Menschen verloren ihr Leben. Für viele ist die Katastrophe allerdings bis heute nicht vorbei. Mein Gast kennt all das, nicht nur aus Akten und Krisensitzungen. Sie hat die Flut selber erlebt, als Bürgermeisterin von Altenahr. Ihr eigenes Haus stand unter Wasser, sie hat liebe Menschen verloren. Wie lebt man mit einer solchen Erfahrung weiter? Was wurde seitdem geschafft? Heute ist sie die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Was löst dieser 14. Juli heute bei Ihnen aus?
Der 14. Juli ist immer ein Tag, der so ein bisschen natürlich von Inhalten geprägt ist. Denken an die Menschen auch, die wir verloren haben. Allgemein reflektieren, was ist denn seitdem passiert, aber auch der Blick nach vorne. Es ist halt einfach, ich glaube, ein bisschen Gang runter und ein bisschen mehr mit Abstand zu versuchen, die Muster zu sehen und auch mit den eigenen Erinnerungen ein bisschen umgehen, das gehört dazu.
Sprechen wir gleich noch drüber. Es geht einem ja oft so, wenn man so in die Vergangenheit blickt, irgendwelche Ereignisse hat, auch im Privaten. Manchmal denkt man, Mann, das ist schon 5 Jahre her oder Mann, das ist erst 5 Jahre her. Wie geht's Ihnen?
Egal welche Perspektive, passt beides. Also uns auch aus der Mitte des Ahrtals öfter so die Gespräche, auch wenn wir nochmal Bilder angucken. Gefühlt ist das manchmal schon weit weg. Ich weiß nicht, ob im Positiven das der Selbstschutz ist oder dass das Gehirn wieder sagt, das hätte doch eigentlich gar nicht sein dürfen, das passt irgendwie alles nicht, ist aber auch ein Zeichen, dass es schon viel Neues gibt, eine neue Normalität gibt, an der man sich so ein bisschen orientieren kann irgendwie. Und manches ist dann doch schon 5 Jahre her, man sieht, dass einiges passiert ist und bei manchen merkt man, es sind dann doch erst 5 Jahre und bestimmte Mechanismen mussten erstmal anlaufen und Planungen anlaufen und dann kommen jetzt ein paar der großen Sachen eben jetzt erst auch in die Umsetzung. Also wir haben schon ein gutes Stück Strecke geschafft, aber wir haben auch noch einiges vor uns.
Sie werden vermutlich jetzt in diesen Tagen mit sehr, sehr vielen Menschen sprechen, die, die alles verloren haben, die vielleicht auch liebe Menschen verloren haben. Wie spenden Sie denen heute Trost an so einem Tag?
Ich weiß nicht genau, ob man tatsächlich Trost spenden kann bei denen, die wirklich auch liebe Menschen verloren haben, ist oft das Dasein und das Wahrnehmen etwas, was Halt geben kann. Das, was ich aus meinem Amt vielleicht machen darf und hoffentlich machen kann, ist auch die Botschaft zu senden, auf allen Ebenen ist was passiert, ist was getan worden, wurde versucht zu lernen aus dem, was hier passiert ist. Das betrifft den Katastrophenschutz oder uns als Verwaltung. Das geht hoch von den Kommunen, das ist bei uns im Kreis ganz viel passiert. Es ist auf der Landesebene etwas passiert. Und wir investieren auch in das Thema Hochwasservorsorge, unter anderem mit der Gewässerwiederherstellung, also alles, was direkt an der A passiert, wo ganz viel Erde abgetragen wird, damit der Fluss viel, viel mehr Raum gibt. Also alles Aspekte, die vielleicht helfen können, sich wieder etwas sicherer zu fühlen. Aber Trost im eigentlichen Sinne ist das definitiv alles nicht.
Sie waren damals in der Flutlacht Bürgermeisterin in Altenahr, selber betroffen, natürlich genauso geschockt wie alle anderen Menschen auch und mussten im Grunde seitdem funktionieren. Eigentlich ja bis heute. Das ganze Thema ist ja nicht abgeschlossen. Haben Sie Zeit für sich persönlich eigentlich mal gefunden, innezuhalten, das zu verarbeiten?
Ich hoffe, ich weiß es nicht. Es zeigt sich dann oft erst nachher, weil ich glaube, das Leben lehrt einen, dass man ganz gut funktionieren kann und manchmal darf man dann überrascht sein, ob doch noch was kommt, was dann weniger verarbeitet ist, als man das gedacht hat. Ich glaube, dadurch, dass ich auch Familie, Freunde habe, meinen Mann habe, wir reden schon über das eine oder andere und das hilft einfach, damit umgehen zu können, da auch verarbeiten zu können. Und ja klar, ansonsten sind die Tage sehr getaktet und es gibt nicht viel Zeit zum Innehalten, aber wenn es die mal gibt, dann gilt die auch dem Reflektieren, gilt auch dem Verarbeiten, gilt auch dem einfach Kraft zu tanken, mit netten Menschen irgendwo in der Natur unterwegs zu sein. Oft auch hier direkt vor Ort und selber schon genießen, was wieder da ist.
Und schön ist es ja hier im Ahrtal, also sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Wenn Sie die Augen schließen und an diesen Zeitraum, an dieses Jahr noch denken, welches Bild taucht bei Ihnen als erstes auf? Haben Sie ein Bild, was Sie wirklich auch so ganz innerlich, was sich eingebrannt hat, was sich mit dieser schrecklichen Krise verbindet?
Ich glaube, das ist nicht ein einzelnes Bild, aber es sind schlussendlich ganz viele Bilder. Nach dieser Nacht sah irgendwie die Gegend, die für ganz viele Menschen zu Hause war und für uns auch, einfach komplett anders aus. Und die ist auch, also die Natur holt sich den Raum auch zurück und es wird auch wieder schön, aber es ist ganz anders. Ich habe noch am, ich glaube, 20. oder 21. Juni in Altenahr von der Brücke ein Bild vom Bahnhof gemacht. Da war alles grün und mit Bäumen bestanden. Menschen, die hier vorher nicht waren, die erkennen das gar nicht. Ich muss denen erklären, was sie da drauf sehen. Und wenn sie an der gleichen Stelle sind, die erkennen das nicht. Also es ist ganz viel passiert. Und was mir emotional sehr in Erinnerung geblieben ist, verschiedene Sachen, dass ich irgendwie, ich habe einen Kontakt in eine Behörde gehabt, die für die Hochwasservorsorge zuständig ist. Das war aber das Engagement einer einzelnen Person. Ansonsten habe ich auf keiner Ebene tatsächlich groß wen erreicht, inklusive des Landes und des Kreises. Es war klar, es gibt keine belastbaren Prognosen, die passen nicht zu dem, was passiert. Es kommt keine Hilfe und diese Machtlosigkeit, die war sehr schlimm. Die Zerstörung, die wir gesehen haben, die war sehr schlimm. Was aber auch sehr früh dann gekommen ist, waren diese unendlich vielen Menschen, die geholfen haben, diese riesige Solidarität. Und die hat, ich glaube, nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen einfach Kraft gegeben. In einer ganz ausweglosen Situation zu sehen, ich bin da nicht alleine, ich könnte da nicht alleine durch, aber ich muss da nicht alleine durch. Und das gibt auch jetzt noch Kraft zu wissen, bei all dem, was da auch weltpolitisch so im Raum passiert, wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn wir Menschen zusammenstehen, dann können wir ganz vieles miteinander bewältigen. Und das ist eine, in all dem Leid und dem Elend auch eine schöne Erfahrung.
Wenn heute Besucher ins Ahrtal kommen, sehen sie vieles, was nagelneu und schön aufgebaut ist. Sie sehen aber auch noch einige Ruinen. Wie geht es dem Ahrtal heute?
Das Ahrtal ist, glaube ich, tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Viele Menschen sind wieder in ihren Häusern zurück von den Privatbetroffenen. Das war einer meiner großen Wünsche, dass sie wieder ihr Zuhause haben. Das ist passiert. Viele Unternehmen haben aufgebaut. Die großen Projekte laufen jetzt an, aber die werden auch noch brauchen. Das gehört auch dazu. Aber wir haben selber, glaube ich, schon wieder so ein bisschen eine neue Normalität uns erarbeiten können, haben zwischendurch mal unbeschwerte Tage, genießen selber das, was wir hier Tolles haben an Natur- und Genussmöglichkeiten, sind draußen. Ja, und zugleich bleibt Arbeit und bleibt auch Sorge. Weil natürlich klar ist, es gibt nie hundertprozentigen Schutz. Und wer so etwas mitgemacht hat, ganz oft mag Regen nicht mehr so gerne.
Das kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Über beides wollen wir sprechen. Was würden Sie sagen, auf was sind Sie wirklich stolz, was gelungen ist in den letzten Jahren?
Wir haben, glaube ich, zusammen mit all den verschiedenen Akteuren ganz viel auf den Weg gebracht, wo man sagt, ein einzelnes der Projekte wäre wirklich aufwendig und ganz schwer, kann man das wirklich umsetzen. Und es brauchte Lösungen, von wo man früher die Frage noch nicht mehr kannte. Und wir haben es geschafft, alle miteinander diese Lösungen zu finden und umzusetzen. Ob die immer perfekt sind, weiß ich nicht, aber es sind, glaube ich, oft gute Lösungen entstanden. Und wenn man guckt, wie viele dann auch sich auf den Weg gemacht haben, Leute, die aufgebaut haben, haben auf Stelzen gebaut, Kommunen haben Nahwärmenetze aufgebaut, zusammen aus der Mitte der Einwohner. Die Ahrtalbahn, das durften wir mit erreichen, die ist elektrifiziert zurückgekehrt mit einem besseren Takt. Also es entsteht auch
in
ganz viel Zukunft.
In einem unglaublichen Tempo, muss man wirklich sagen, auch, ja. Oder?
Dafür hat es auch Gesetzesänderungen gegeben und es war absolute Priorität auf allen Ebenen. Etwas, wenn das die neue Geschwindigkeit beim Bahnbau ist, ich glaube, dann wären alle stolz, aber auch die Projektverantwortlichen bei der Bahn waren hier öfter mal relativ emotional. Ich glaube, das ist auch eine besondere Baustelle für die Bahn gewesen und auch für die Unternehmen der Bahn, die hier gebaut haben. Die waren, ich glaube, Teil unserer Familien. So, die waren E24/7, sind diese Baustellen gelaufen mit den Teams und die waren hier sehr tief auch in den Dörfern auf den Festen mit dabei, haben einen ausgegeben bekommen, gehörten einfach dazu.
Wo sagen Sie ganz ehrlich, da hätten wir schneller sein müssen?
Also gefühlt, emotional wäre schön, wenn alles vorbei wäre und alles schon umgesetzt wäre. Das ist, da ist Emotion und das andere nicht so ganz miteinander zu verschneiden. Wir merken, dass gerade die Großprojekte nicht frei sind von den ganzen gesetzlichen Vorgaben, europaweite Ausschreibungen. Wir dürfen jetzt auch mal an Generalunternehmer ausnahmsweise vergeben, sonst muss man immer losweise getrennt vergeben. Warum es solche Regelungen gibt, weiß man, aber in solchen Krisenzeiten bremsen die natürlich ganz, ganz viel aus. Wenn man auf die Idee kommt, eine Schule nicht nur einfach wieder aufzubauen, wie sie zerstört war und mal vor 30 Jahren vielleicht gut geplant war, aber jetzt nicht mehr den neuen pädagogischen Konzepten entspricht, ja, dann muss man erstmal natürlich die Konzepte entwickeln. Wie passt es pädagogisch? Was bedeutet das für Räume? Wenn Sie dann feststellen, jetzt erweitern wir brauchen mehr Platz, dann ist das ein Neubau, der ist also erstmal nicht über den Kanal gefördert. Wie kann der gefördert werden? Wie kann man das abgrenzen? Lauter Fragen, die Zeit brauchen, die wir eigentlich nicht haben. Und dann kann man sagen, entweder wir lassen das oder wir halten das aus, dass die Leute alle sagen, das dauert zu lang und versuchen überall, wo es geht, das noch zu beschleunigen. Manchmal mit mäßigem Erfolg, muss man auch sagen. Und dann fangen sie an und dann stellen sie fest, hier liegt noch im Boden ein dicker Hund begraben. Das muss nicht immer die sprichwörtliche 250-Kilo-Bombe sein, die hatten wir letztens auch mal wieder. Aber das kann eben auch sein, dass sich der Grundwasserspiegel komplett verschoben hat und bestimmte Klassenräume einer Schule auf einmal nicht mehr nutzbar sind, sondern ein neues Gebäude entstehen muss. Das war im Zeitplan nicht vorgesehen.
Jetzt bedeutet ja auch der Wiederaufbau nicht für alle dasselbe. Manche Menschen konnten ihre Häuser wieder errichten, andere nicht. Manche mussten ihren Lebensmittelpunkt komplett verändern. Begegnen Ihnen diese Geschichten noch sehr häufig?
Nicht mehr so häufig, am Anfang schon sehr, weil einer der Bereiche, wo man nicht mehr aufbauen durfte, liegt genau unserem Haus gegenüber. Insofern haben wir alle unsere Nachbarn schlussendlich wegziehen sehen, die Nacht überlebt haben. Und das waren eben auch nicht alle. Ich glaube, der eine oder andere ist auch froh, damit dann woanders aufbauen gedurft zu haben oder sich einen anderen Lebensmittelpunkt suchen zu dürfen finanziert. Leute, die das wollten, die eben nicht in diesen besonders gefährdeten Bereichen vorher gewohnt hatten, da war es oft schwer, eine Härtefallregelung zu bekommen, oft auch nicht möglich. Die mussten wirklich dort wieder aufbauen, wo das Haus stand, sonst wäre die Finanzierung nicht gesichert gewesen. Das ist durchaus schwierig. Aber viele Menschen kommen aus dem Tal, kommen seit Generationen aus dem Tal, da wohnen Familie, Freunde und viele wollten auch deshalb ganz bewusst hier bleiben.
Können Sie verstehen, wenn Betroffene bis heute das Gefühl haben, dass manche Entscheidungen ungerecht sind oder ungerecht waren?
Ich glaube, das liegt fast in der Natur der Sache. Das sind große Zerstörungen, großes Leid, auch große finanzielle Herausforderungen. Und die Lösung sieht bei jedem anders aus. Und das mögen manchmal Kleinigkeiten sein, die man als ungerecht empfindet. Das mag auch anders sein. Es gibt Leute, da ist das Haus zwar massiv zerstört, kann aber saniert werden. Und das heißt, der Grundriss aus den 60ern wird saniert über Versicherungsgelder. Bei jemand anders ist entweder das Haus zusammengebrochen oder eine Ölkontamination. Die Person baut dann ein komplett neues Haus nach modernen Richtlinien in einer ähnlichen Größe wieder auf oder legt halt einen Teil dazu und darf nochmal größer aufbauen. Ist verständlich, wo das herkommt, wie das die Leute jeweils empfinden, kann man sich auch irgendwie reinversetzen. Und insofern gibt es da, glaube ich, gar keine einfache Antwort zu. Und manchmal muss man aufpassen, dass man dann auch die Themen nicht über einen Kamm schert. Aber ja, es gibt Unterschiede und manchmal fühlt sich es auch unterschiedlich für die Leute tatsächlich an.
Und es gibt auch, wir haben mit einigen Betroffenen auch gesprochen, Stimmen, die sagen, ja, der Staat hat uns nach der Flut sehr, sehr viel versprochen, aber dann doch wenig davon gehalten. Können Sie das nachvollziehen?
Da müsste man vielleicht auch genau nachfragen, welche Art von Versprechen gemeint ist. Es gibt den Aufbauhilfefonds und wer nicht versichert war, bekommt 80% des Schadens darüber ersetzt. Jetzt haben viele Hilfsorganisationen viele Spendenmittel erhalten, um hier in der Region zu helfen. Und die haben oft auch Gelder dafür verwendet, um diese 20% Eigenanteil auch in Teilen mit aufzufangen, weil das natürlich auch eine besondere Härte ist, gerade wenn vielleicht auch das Haus vorher noch gar nicht zu Ende finanziert war und der alte Kredit weiterläuft, ohne dass da noch ein Haus stände. Insofern gab es schon große Hilfsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt selber versichert war, habe ich das vielleicht nicht in Anspruch genommen. Und dann ist die Frage, was hat mir der Staat versprochen oder was sind auch meine Erwartungen? Also muss man, glaube ich, genau hinsehen. Im einen oder anderen Fall wissen wir auch, dass die Verfahren bei der ISB, die ja bei uns die Flutgelder in Rheinland-Pfalz auszahlt an die Betroffenen, manchmal komplex sind und Zeit brauchen oder manchmal auch in Stocken geraten sind und wir schon des Öfteren versucht haben, sowohl systematisch als auch in Einzelfällen zu unterstützen, zu vermitteln und Lösungen auf den Weg zu bringen.
Wenn Sie den Wiederaufbau in Prozent ausdrücken müssten, wo stehen wir? 60%, 70%, wie viel haben wir geschafft?
Wenn ich Planungen mit reinnehme, würde ich sagen, irgendwas 60-65%, dann sind wir so 2/3. Wenn ich Bautätigkeiten nehme, dann sind wir zumindest mal über die Hälfte drüber. Mhm. Weil so diese ganz großen Sachen, das ist dann nicht mehr die Menge. Es sind ja schon einige tausend Häuser gebaut, aber die großen Sachen, die kommen eben jetzt. Hat auch was mit einer Flächenkonkurrenz zu tun. Solange die Bahn gebaut hat, brauchten wir Gewässerwiederherstellung nicht machen oder bestimmte Straßen nicht angehen. Wir brauchen auch die Fachkräfte und die Planung muss mal durch sein. Aber ja, Planung braucht viel Zeit und solange geplant wird, sieht man nichts. Dann kann man hoffen, dass man Informationen kriegt, die einem sagen, die sind wirklich dran. Aber das ist eine mühsame Zeit, weil man Jahre drauf guckt und es tut sich nichts. Also.
Was würden Sie sagen, sind aktuell noch so die größten Baustellen? Also sind es die Straßen, sind es Brücken, sind es Schulen, sind es komplexe große Gebäude?
Vielen Dank, gute Aufzählung.
Alles,
ja. Ja, also es sind einzelne kommunale Brücken da. Es sind dadurch, dass die Bahn da ist und die in Teilen Radwegebrücken mitgebaut hat, sind Radwegebrücken da. Es sind auch einzelne Straßen schon gemacht, gerade wenn man in kommunale Straßen hier in der Innenstadtlage zum Beispiel von Ahrweiler schaut, da ist viel passiert. Die großen Durchgangsstraßen, die werden halt auch für den Transport von Baumaterial und Massen gebraucht. Die kann man nur in Teilen jetzt dicht machen. Da kommt noch was. Und gerade die großen kommunalen Gebäude, sei es Schulen, Feuerwehren oder so, die sind jetzt auf einem guten Weg. Aber der Weg hat noch ein bisschen Strecke.
Aber was sind da so die größten politischen Hürden auf so einer Strecke? Sie haben es schon angesprochen, ist es die Bürokratie, ist es die Finanzierbarkeit?
Unterschiedlich. Also da, wo mehrere Förderprogramme ineinander wirken müssen, ist es tatsächlich auch die Finanzierbarkeit. Geht das zusammen? Wie geht das zusammen? Wie grenzt sich das ab? Ist das überhaupt was förderfähig ist? War das denn vorher da? Passt das in den Aufbau oder ist das ein Add-on? Da haben wir uns am Anfang durchaus über verschiedenste Details, wenn ein Haus 2,5 Stockwerke hat und 1,5 Stockwerke standen unter Wasser, darf ich dann, wenn ich energetisch zu heutigen Standards aufbaue, oben auch energetisch nachbessern, ja oder nein? Muss ich das selber zahlen? Wo hört denn der neue Putz auf? Solche Themen haben sich mit der Zeit gelöst, aber das hat alles Zeit gebraucht. Also Bürokratie hat da durchaus auch mit reingespielt. Aber das sind auch einfach Rahmenbedingungen bürokratischer Art, die sind für Friedenszeiten gemacht, um vielleicht Korruption zu verhindern, um Wettbewerbsgleichheit zwischen Unternehmen in ganz Europa zu ermöglichen oder so. Und in einer solchen Situation verkompliziert das die Verfahren, braucht viel Zeit, kostet viel Arbeitskraft, die dann woanders fehlt, kostet auch viel Geld und bringt wenig. Wir haben also sehr viel europaweit ausgeschrieben und wir hatten noch nie ein Angebot auf unsere Ausschreibung außerhalb von Deutschland. Und da muss man durchaus ran. Da haben wir, glaube ich, auch wie mit einem Vergrößerungsglas unsere Erfahrungen sammeln dürfen, weil Bauanträge oder auch Ausschreibungen, die sonst in einem normalen Rhythmus laufen, die sind halt bei uns im Faktor 10 dadurch. Oder vielleicht in Teilen auch noch mehr. Und damit haben wir natürlich auch den Faktor 10 von Erfahrungen und können das ein oder andere Thema auch, glaube ich, ganz konkret benennen. Das tun wir auch in Teilen schon, um nochmal gesetzliche Erleichterungen zu bekommen. Die in Teilen vielleicht uns noch helfen können, aber perspektivisch hoffentlich wenigstens anderen helfen, sollten sie doch in eine solche ähnliche Situation mal geraten.
Und wie erleben Sie da die Unterstützung von Land, aber auch gerade von Bund in der Zeit jetzt heute?
Das Land hat uns schon noch sehr im Fokus. Der neue Ministerpräsident ist ja auch als erstes zu uns gekommen und hat sich einen aktuellen, frischen Eindruck hier vor Ort direkt auch gemacht von der Lage, hat uns auch viel Unterstützung zugesichert. Auch weitere Staatsministerinnen und Staatsminister aus seinem Kabinett sind schon hier gewesen. Und insofern dürfen wir schon hoffen, dass wir weiter eine intensive Unterstützung vom Land auch erfahren dürfen und auch gemeinsam uns auf den Weg machen dürfen, für die Fragen, die es vorher noch gar nicht gab, Lösungen zu entwickeln. Das ist nicht immer trivial, aber wir merken, dass auch das Land sich da nach Kräften bemüht, wirklich Lösungen zu finden. Und das hat auch bisher dann immer irgendwann auch gut geklappt.
Wie oft hat Friedrich Merz die Region schon besucht?
Ich hoffe, dass er jetzt kommt. Mir wurde gesagt, dass er irgendwann Ende 21 schon mal da war. Da habe ich ihn aber nicht gesehen als Bürgermeisterin.
Sie hätten es mitbekommen, glaube ich, wenn der Kanzler hier gewesen wäre.
Also als Kanzler hätte ich das, glaube ich, mitbekommen.
Ja, gut, damals war es noch nicht tatsächlich.
Also wir hoffen, dass er, also unbenommen, weltpolitisch passiert im Moment auch einiges. Das braucht auch Aufmerksamkeit und Zeit. Jetzt zum 5. Jahrestag haben wir die Hoffnung, dass wir ihn hier vor Ort sehen. Und wir haben ihn angeschrieben, zusammen mit zwei weiteren Landräten, weil wir wissen, alles, was wir an Hochwasservorsorge betreiben können im Tal, sei es jeder Einzelne an seinem Gebäude, sei es die Kommunen im Ort, sei es auch wir als Kreis an der Ahr, also wirklich diesem Gewässer mehr Raum zu geben, das alles ist wichtig. Das ist auch alles für Starkregen oder für kleine und mittlere Hochwasser sehr gut. Aber wir wissen, für große Hochwasser reicht das alles nicht aus. Da braucht es mehr Schutz und das sind große Rückhaltebecken. Und dafür gibt es keine Finanzierung, weil der Aufbauhilfefonds stand jetzt nur das finanziert, was vor der Flut da war. Die Becken waren natürlich noch nicht da. Das ist eine zusätzliche Prävention. Andersrum, hier gab es doch viele Leute, die versichert waren. Das heißt, die Versicherungen haben hier viele Schäden bezahlt, sodass der Aufbauhilfefonds die Gelder hergeben würde, auch für die Prävention, auch für den Schutz an Leib und Leben und an investierten Steuergeldern.
Und diese Entscheidung müsste jetzt dann fallen irgendwann mal?
Diese Entscheidung müsste jetzt dann fallen irgendwann mal. Dafür bräuchte es eine Gesetzesänderung beim Aufbauhilfefonds. Und es braucht eben vorher ein politisches Commitment, weil gedanklich Geld, was ich nicht ausgegeben habe, habe ich. Was ich ausgebe, habe ich halt nicht mehr. Aber wir können das Geld, was wir nicht haben, eben nicht ausgeben. Und das ist für uns die Chance, wirklich das, die Menschen hier und die Investitionen hier auch zu schützen. Und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.
Dann drücken wir die Daumen, dass er kommt vielleicht. Viele Menschen haben das Ahrtal in den vergangenen Jahren ganz bewusst besucht, aus Solidarität, aber zum Teil auch, um zu sehen, wie die Region sich entwickelt hat. Hat die Flut am Ende, so paradox das klingt, den Tourismus sogar auch befördert, Stand heute?
Ich glaube, ja, schon. Also was wir gesehen haben, auch schon vor der Flutkatastrophe durch Corona, durften ja viele Menschen nicht mehr weit reisen, nicht mehr fliegen und durften auch nicht viel anderes machen, außer raus vor die Haustür. Und das haben die Menschen sehr gerne bei uns gemacht und nicht nur am Gemüseacker irgendwie an der Dorfmitte. Und damit haben viele irgendwie Wandern für sich entdeckt, Natur für sich entdeckt und die Region. Und das haben wir vorher schon gemerkt und das ist geblieben und hat sich nochmal verstärkt. Natürlich haben wir, ich glaube, eine Bekanntheit erlangt, auf die wir eigentlich sehr gerne verzichtet hätten. Aber wenn sie uns dann eben auch hilft, touristisch gesehen zu werden und touristisch geschätzt zu werden, dann ist das, glaube ich, was Gutes. Und das ist so. Also wer viel draußen ist, sieht ganz viele Menschen, die hierher kommen, um ja, Freizeit zu verbringen, abzuschalten, sich sportlich zu betätigen, einfach auch in unsere Genusswelten hier einzutauchen. Wir haben wunderschöne kleine Restaurants und Cafés. Wir haben einen international berühmten Weinanbau, den man hier auch verkosten kann. Es gibt noch vieles anderes, was man hier erleben kann. Und A, herzliche Einladung und B, ja, das sieht man an den Menschen, die hier und, schon sitzen.
Und die schönste Zeit im Ahrtal, also man kann ja, also beginnt eigentlich jetzt gerade erst, ne? Die vielen Feste, die jetzt kommen natürlich und auch in den Herbst hinein, also voll wird es auf jeden Fall.
Voll wird es auf jeden Fall und Was wir irgendwann gelernt haben, ist, das ist eine Region, die ist nicht nur zur Weinlese schön, die ist auch das ganze Jahr schön. Und deswegen haben wir die eine oder andere Veranstaltung auch schon früh im Jahr und auch ohne Veranstaltung, sobald das Wetter halbwegs vernünftig ist, spätestens am Wochenende sind ganz viele Menschen hier unterwegs. Und es gibt dann Wege, die sind sehr gerne genommen. Und es gibt auch noch viele Wege abseits dieser Wege, die sind auch noch so ruhig, dass man auch an einem schönen Wochenende hier die Landschaft genießen kann und das mit Ruhe und Muße.
Die Flut war eine der größten Naturkatastrophen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Würden Sie sagen, Deutschland hat was draus gelernt aus diesem Ereignis?
Also das war auf jeden Fall ein disruptives Ereignis und ich glaube, die Verwerfungen sind auch über Deutschland hinausgegangen. Wir sind eigentlich das Land, wo andere Menschen, wenn sie verfolgt sind oder in Not sind, irgendwie Hilfe und Zukunft suchen. Und mitten in einem solchen Land kann so etwas passieren, dass Tausende von Menschen alles verlieren, was sie haben, dass eine Region völlig zerstört ist. Und diese Dimension des Leides hat all das überschritten, was die Leute sich auch professionell vorgestellt haben, auch im Bereich des Katastrophenschutzes, war das so in einer solchen Form nicht denkbar. Und ich glaube, ja, da haben auf allen Ebenen die Menschen was draus gelernt.
Aber was konkret, also wo stehen wir im Katastrophenschutz heute aus Ihrer Sicht besser da als noch vor 5 Jahren?
Das Land zum Beispiel hat ja das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz eingerichtet und hat dort auch 24/7 entsprechend eine Anlaufstelle geschaffen, die zum einen im Monitoring immer da ist, die dann auch koordinierend relativ flott mit eingreifen und unterstützen kann. Auf der Kreisebene, wir haben eine Stabsstelle im Haus gegründet und Fachpersonal eingestellt im Brand- und Katastrophenschutz. Wir haben in der Verwaltung den sogenannten Verwaltungsstab nochmal neu überplant und beübt. Wir haben im Katastrophenschutz die ganzen Einheiten geschult. Wir haben mehr in Ausrüstung und Ausstattung investiert. Mhm. Es laufen viele übergreifende Übungen. Alarm- und Einsatzpläne sind da. Das ganze Landesrecht im Bereich Brand- und Katastrophenschutz ist neu aufgesetzt worden mit deutlich klareren Vorgaben, wo auch mit entsprechenden Risikoanalysen geschaut wird, wie weit erfüllen wir die schon, wo haben wir noch ein Delta. Und da sind wir jetzt dabei, mit unseren politischen Gremien zu beschließen, in welchem Zeithorizont wir mit finanziellen Investitionen dieses Delta an Material auch nochmal überbrücken. Was wir auch gemacht haben, ich glaube, das liegt teilweise in der Natur der Sache. Es gab früher nach Ende des Kalten Krieges in Deutschland keine Kanäle mehr, um die Bevölkerung zu warnen. Mhm. Also so ein bisschen Radio. Ist jetzt die Frage, wer hat das nachts laufen und wird davon geweckt oder so? Oder ist die Redaktion noch besetzt und versteht, dass sie handeln muss? Also, und wir hatten 2016 ja ein Jahrhunderthochwasser. Das heißt, das war das Schlimmste seit 1910. Und die Leute haben gedacht, okay, wenn es mal richtig schlimm wird, wissen wir ja, wie es aussieht. Mhm. Und darauf waren wir auch ganz gut vorbereitet. Damit die Leute das einordnen können, 2016 hatten wir bei höchster Pegelstand seit 1910 3,71 Meter Pegelhöhe in Altenahr und 21 hatten wir 10 Meter. Mhm. Also damit war jegliche Vorbereitung eigentlich für die Katz, weil die Dimensionen zu klein war, auch wenn sie eigentlich nach der reinen Lehre mehr als ausreichend war, das muss man auch sagen. So, und die Menschen hätten auch teilweise sind sie gefragt worden, da kommt was, kommt raus, geht raus aus dem Haus. Die haben dann gesagt, ich war ja 2016 da, kriege ich schon hin, sonst gehe ich ein Stockwerk höher. Da sind die Häuser weggeschwommen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und mittlerweile sind auch die Menschen deutlich sensibilisierter, sie hören mehr zu, sie sorgen selber vor, sie informieren sich, aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten zu warnen. Hier bei uns im Ahrtal, wer das schon gesehen hat, im Flutgebiet stehen überall schon die digitalen Sirenen, wo man nicht nur Einsatzkräfte, sondern auch Bevölkerung jetzt endlich warnen kann. Der Kreis wird 100% der Sirenen in all seinen Kommunen finanzieren, um die auf digitale Sirenen umzustellen. Es gibt jetzt sowas wie Cell Broadcast, was dann nach der A-Flut auch in Betrieb genommen ist, sodass man keine Warn-App auf dem Handy haben muss. Es muss halt noch geladen sein und irgendwo in eine Zelle eingemeldet. Aber dann geht auch nachts der Alarm sehr laut los und warnt ein. Mhm. Also auch die Möglichkeiten, die Bevölkerung zu erreichen, sind deutlich besser, als sie das in 21 waren.
Als Redaktion, also wir waren tatsächlich damals auch besetzt, haben berichtet, hatten auch im Vorfeld mit unserem Wettermann Carsten Brandt die Prognosen versucht, möglichst abzubilden. und auch insofern reagiert, dass in unserem Verbreitungsgebiet die Einsatzkräfte uns sich draufschalten können. Also sie können sofort das Radioprogramm unterbrechen und eben diese Warnungen auch durchgeben. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass man dann auch ein funktionierendes Radio im Falle auch an der Seite hat. Sie haben eine ganz positive Sache schon angesprochen, nämlich diese unglaubliche Solidarität, die es gegeben hat damals. Ist das vielleicht wirklich das stärkste Fund, was geblieben ist? Diese Erfahrung, diese Solidarität, dass Menschen sich gegenseitig absolut aufopferungsvoll helfen?
Aus meiner Sicht ist das, glaube ich, eine der ganz beeindruckenden Erfahrungen und der Erfahrungen, die auch ganz viel Ruhe und viel Kraft geben für das, was noch kommen mag. Also wenn es so richtig hart auf hart kommt, dann stehen die Menschen zusammen. Wir haben auch andere Sachen erfahren müssen, das ist auch so, aber von den Mengen her, wenn man guckt, wie viele haben geholfen versus wer meinte vielleicht noch irgendwo sich bereichern zu müssen, ganz klar, das Pendel ist bei denen, die geholfen haben. Und zwar ganz, ganz überwiegend und also wirklich querbeet, ganz bunt, von jung bis alt, von ganz nah aus den Nachbardörfern, die gerade nicht betroffen waren, bis hin zu Leuten, die von ganz weit hergekommen sind, Menschen, die ihren Urlaub abgebrochen haben. Wir hatten Leute hier, die waren am Vortag hier wandern, die haben die Nacht überstanden, sind einmal nach Hause gefahren, haben im Dorf einen Rundruf gestartet und haben die Autos voller Sachspenden eingeladen und sind 4 Stunden später wieder hergekommen. Also wirklich auf jeder Ebene alles erlebt. Und das ist sehr, sehr beeindruckend und das gibt ganz, ganz viel Kraft.
Gibt es einen Ort hier im Ahrtal, an dem Sie heute ganz gerne stehen, der Ihnen vielleicht auch zeigt, trotz allem, egal was gewesen ist hier, das ist so mein Hoffnungsort?
Ich bin Biologin und ich bin immer noch begeistert von dieser unglaublich schönen Natur. Ich bin, die A hat uns ein bisschen das Zuhause genommen und da bin ich so ein bisschen manchmal böse. Aber eigentlich ist sie sehr, sehr schön. Es kommt ganz viel zurück. Dadurch, dass ich gebürtig von einer Nordseeinsel bin, mag ich ganz gerne weite Horizonte. Das heißt, wir haben hier so zwei, auch an der A, sehr schöne Burgruinen. Eine, wo noch viele Mauern stehen, eine, wo mehr eigentlich das Plateau steht noch, wo die Ruine war. Wenn man da hochgeht, hat man einen ganz wunderschönen Blick über Weinberge, über Wälder und auch über den Fluss und sieht, wie er wieder sich die Natur zurückerobert und wie auch die Baumaßnahmen am Gewässer, um dem Gewässer mehr Platz zu geben, vorankommen oder wo auch die großen Baustellen, kommt man immer gut beobachten, wie geht die Bahnbaustelle voran. Das ist ganz schön. So, das tut auch gut, da kann man dann Kraft tanken. Und viele Wege führen dahin, also auch abwechslungsreich.
Und dafür, mit diesem hoffnungsvollen Blick, wünsche ich Ihnen wirklich auch alles Gute und ja, viel, viel Glück und eine tolle Zukunft für das Ahrtal hier. Vielen Dank, Frau Wagen.
Vielen Dank, Herr Groß.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.